Guten Tag und herzlich willkommen beim Compliance Channel Talk. Ich freue mich sehr, heute Herrn Dr. Sven Simon, wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen in München begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Simon.
Hallo, Frau Nijara, danke für die Einladung.
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Also der Titel von unserem heutigen Telefoninterview ist ja, wenn Teams betrügen, Auswirkungen auf die Compliance-Arbeit. Wenn Teams betrügen, ist ja auch der Titel der sehr, sehr spannenden Studie, die Sie mit betreut haben. So sind wir ja auf das Thema und Sie aufmerksam geworden. Deshalb erste Frage direkt, Betrug in Teams. Warum interessiert sich die Wissenschaft für dieses Thema?
Ja, unser Ausgangspunkt war tatsächlich die Unternehmenspraxis mit den jüngsten Beispielen, die ja wirklich gravierende Folgen für die beteiligten Unternehmen hatten. Also wenn man da jetzt zum Beispiel Volkswagen nimmt, das waren ja enorme Strafzahlungen in Milliardenhöhe und der ganze Schadensersatz. Oder sogar Wirecard, wo das Ganze zu der Insolvenz des Unternehmens letztendlich geführt hat. Und für uns interessant macht es dann die Frage, was macht diese Fälle jetzt eigentlich so besonders? Und da sind im Prinzip zwei Komponenten, die einem einfallen. Einerseits waren es, dass es nicht Einzelpersonen waren, die an dem Betrug beteiligt waren, sondern dass es tatsächlich Teams waren. Das heißt, mehrere Entscheider und Entscheiderinnen haben diese Entscheidung zur Non-Compliance gemacht. Das ist vielleicht so die offensichtliche Dimension von den Fällen. Die andere Dimension, die vielleicht etwas weniger offensichtlich ist, ist die Haftungsfrage.
Ja, mich als Jurist interessiert das natürlich immer ganz besonders. Ne?
Genau, ja. Genau, und bei der Haftungsfrage ist es eben so, dass wenn man sich diese Fälle anschaut, dann muss man ja sagen, also teilweise wurden die Verantwortlichen ja nur im geringen Umfang, manchmal gar nicht zur Verantwortung gezogen. Manche Verfahren laufen natürlich auch noch, aber bei Volkswagen war es natürlich nicht so, dass da jetzt der Vorstandsvorsitzende irgendwie für den vollen Betrag zur Rechnung gezogen worden ist. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass das tatsächlich bei diesen Skandalen die Non-Compliance innerhalb von diesen Teams leichter gemacht hat. Und genau da setzen wir mit unserer Forschung an. Das heißt, wir schauen uns an, wie verhalten sich Teams, wenn in unserem Fall eine unehrliche Angabe, also auch ein Betrug im weitesten Sinne, finanziell durch eine Strafe sanktioniert wird. Was sind die ausschlaggebenden Faktoren, wenn Teams einen Regelbruch begehen? Und dann vor allem, glaube ich, in der Compliance-Praxis am interessantesten, wie wirken die finanziellen Strafen? Das heißt, können Strafen Teams vom Regelbruch abhalten? Und wenn ja, wie müssen diese Strafen strukturiert sein? Und da kann ich jetzt schon mal einen kleinen Ausblick geben auf die Ergebnisse. Also wir finden, dass sich Teams leider weniger stark von Strafen abschrecken lassen, als Individuen das tun. Aber das hängt auch ganz stark davon ab, wie die Haftungsregelung genau ausgestaltet ist.
Sehr spannend. Aber lassen Sie noch mal einen Schritt zurückgehen zur Studie. Wie sind Sie in Ihrer Studie vorgegangen?
Also wir haben da ein verhaltensökonomisches Experiment durchgeführt und ich skizziere das mal ganz grob. Also es ist so, dass die Teilnehmenden zu uns ins Labor eingeladen worden sind und die treffen da am Computer verschiedene Entscheidungen in Szenarien. Und diese Entscheidungen haben reale Auswirkungen auf ihren Verdienst. Das heißt, je nachdem, wie sich die Teilnehmenden dann verhalten, können sie eben mal mehr, mal weniger Geld verdienen. Jetzt war die generelle Aufgabe so, dass sich die Teilnehmenden zunächst entweder ein hohes oder ein niedriges Einkommen zugelost bekommen haben. Und sie haben genau gewusst, auf das hohe Einkommen wird eine Abgabe fällig. Der Clou ist jetzt, dass sie das Einkommen selbst angeben mussten. Und das ist sozusagen so, dass natürlich in dem Augenblick, wo sie es selbst angeben müssen, haben sie natürlich einen Anreiz, wenn die ein hohes Einkommen haben, zu lügen und zu sagen, ich hatte aber nur ein niedriges Einkommen. Und dadurch haben sie natürlich die Abgabe hinterziehen können. Und wenn sie damit durchgekommen sind, hat das letztendlich ihren Verdienst erhöht. Jetzt war es aber auch so, dass wir vom Computer aus eben die Angaben zufällig mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit überprüft haben. Und wenn sich dann rausgestellt hat, dass jemand ein hohes Einkommen hatte, aber nur ein niedriges Einkommen angegeben hat, also die Abgabe hinterzogen hat, dann wurde neben der Abgabe eben auch noch eine Strafe fällig. Das heißt, in dem Sinne gab es eben auch negativen Auswirkungen von der Hinterziehung, wie in der Realität auch. Und in diesem Setup haben wir dann zwei Dimensionen variiert, nämlich einmal die Entscheidungsdimension. Also das ist praktisch, wer trifft denn die Entscheidung zur Hinterziehung? Und das ist einmal ganz klassisch die Einzelperson. Das heißt, das war die Einkommensangabe in Isolation. Und dann haben wir aber auch die Teamdimension angeschaut. Das heißt, hier haben die Hinterziehungsentscheidung zweier Teams getroffen, die sich zuerst abgestimmt haben und dann eben eine gemeinsame Einkommensangabe gemacht haben. Daneben haben wir uns aber auch die Haftungsdimension angeschaut und hier haben wir gefragt, wer trägt die wirtschaftlichen Konsequenzen der Entscheidung. Und auch hier haben wir variiert, ob das die Einzelperson war, das heißt, die wirtschaftlichen Konsequenzen fallen dann bei dem Teilnehmer komplett ausschließlich an, oder eben im Zweierteam, was dann hieße, dass eben zwischen diesen zwei Teammitgliedern die wirtschaftlichen Konsequenzen, also sprich potenzielle Gewinne, aber auch die potenzielle Strafen, hälftig geteilt werden, das heißt anteilig. Und dieses Setting mit den vier unterschiedlichen Szenarien, die sich daraus ergeben, hat uns dann eben erlaubt, die Frage zu beantworten, ist es denn jetzt wirklich diese Teamentscheidung, die die Non-Compliance treibt im Zweifelsfall, oder ist es denn eigentlich die Haftungsdimension, die vielleicht für dieses Teamverhalten verantwortlich ist?
Also wirklich ein ganz, ganz wirklich cooler Ansatz. Da würde mich allerdings auch noch interessieren, was sind das für Teilnehmende gewesen? Haben Sie die zufällig ausgewählt oder wie haben Sie diese Gruppe zusammengestellt?
Also haben wir tatsächlich bei uns im Labor einen Teilnehmerpool und der besteht hauptsächlich aus Studenten von der lokalen Universität. Das kann man natürlich immer sagen, naja, Studenten sind immer so ein bisschen besonders. Das mag vielleicht auch sein, aber wir sind hauptsächlich sozusagen an den Unterschieden zwischen diesen Treatments, zwischen den Szenarien interessiert. Und da spielt es jetzt nicht so die Rolle, ob das jetzt wirklich Studenten oder eben Berufstätige oder wer auch immer ist.
Nee, weil das ist ja eine sehr starke menschliche Komponente auch. Genau. Ergebnisse. Interessiert mich natürlich auch, was die Kernergebnisse sind und welche Rolle, da hat sich wieder der Jurist, die Haftungsfrage spielt.
Genau, also ich fange vielleicht einfach mal mit dem großen, ganz großen Ergebnis an. Und das ist, Teams zeigen tatsächlich leider insgesamt zu mehr Non-Compliance. Das heißt, was wir gesehen haben, ist, sie hinterziehen die Abgabe durchschnittlich häufiger als Einzelpersonen. Und wenn wir jetzt direkt zur Haftungsfrage springen, was aber auch wirklich neben diesem Hauptergebnis, ein weiteres Hauptergebnis ist, dass die Haftungsfrage tatsächlich dafür verantwortlich ist, wie sich genau die Teams verhalten. Und das ist so, wenn diese Teamentscheidung, die führt nur dann zu mehr Regelbrüchen, zu mehr Hinterziehung, wenn die möglichen Sanktionen im Team anteilig bzw. proportional aufgeteilt werden. Umgekehrt ist es so, dass wenn die Teammitglieder dagegen vollständig für ihre Entscheidung haftbar gemacht werden können, sind Teams mehr oder weniger genauso compliant wie Einzelpersonen. Das heißt, die Message hier ist dann praktisch, dass Teamwork jetzt per se nicht grundsätzlich zu mehr Non-Compliance führen muss. Man sollte vielmehr darauf achten, dass die einzelnen Mitglieder eben vollständig zur Haftung gezogen werden können und eben nicht nur anteilig haftbar gemacht werden. Neben diesem Resultat hatten wir auch noch diese weiteren Szenarien. Und was sich daraus gestellt hat, ist es dann auch so, dass wenn man jetzt einen einzelnen Entscheider hat oder Entscheiderin, dann ist es bei einer geteilten Haftung, das heißt, ich mache eine Entscheidung, aber jemand anderes hängt da mit drin, ohne irgendwie Entscheidungsrechte zu haben oder Vetorechte, dann führt das auch zu mehr Non-Compliance sozusagen, weil ich sozusagen die wirtschaftlichen Konsequenzen noch auf eine andere Person mit abwälze. Was natürlich sehr schlecht ist, aber ich denke, das ist auch im Unternehmenskontext letztendlich schon auch relevant, weil ich meine, es ist ja häufig so, dass eine Entscheidung, die jetzt eine technische Abteilung oder das Management trifft, dann letztendlich Auswirkungen für das gesamte Unternehmen, also Aktionäre und Arbeitnehmer und so weiter hat. Genau, eine Sache muss man allerdings auch noch sagen, in dem Treatment, wo sozusagen zwar eine Teamentscheidung da war, aber die Mitglieder sozusagen jeweils einzeln gehaftet haben, war es tatsächlich auch so, dass das andere Teammitglied kein guter Korrekturmechanismus war. Das heißt, da waren die Teilnehmenden tatsächlich tendenziell bereit, die Non-Compliance von dem anderen Teammitglied mitzutragen, wenn sie gewusst haben, dass sie selbst dafür nicht haftbar gemacht werden.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Genau, das heißt, man sollte jetzt nicht denken, oh ja, jetzt nur weil man eine größere Gruppe hat, hat man da so einen automatischen Korrekturmechanismus, das stimmt nicht, sondern es dreht sich wirklich alles so ein bisschen um die Haftungsfrage und die wirtschaftlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
Schade eigentlich, ne? eigentlich schade, weil ich hatte auch tatsächlich mit so einer etwas anderen Gewichtung, aber es leuchtet natürlich auch ein. dass es auch so sein konnte. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Aber interessant ist natürlich auch, wie Ihre Ergebnisse an die bisherige Forschung zur Unehrlichkeit in Teams anknüpft. Können Sie dazu noch ein bisschen was ausführen?
Genau, also ich meine, letztendlich war es so, dass wir haben die finanzielle Strafen als neue Dimension in das Setup eingeführt. Wo sich bislang die Forschung hauptsächlich darauf konzentriert hat, waren die psychologischen Lügenkosten. Das ist jetzt ein bisschen, wenn man von dieser finanziellen Seite ausgeht, erstmal vielleicht ein bisschen fremd, aber das sind Kosten, die jetzt bei der Person selbst anfallen, und das kann jetzt zum Beispiel die Verletzung eigener moralischer Ansprüche sein, weil man jetzt eben gelogen hat und dann möglicherweise morgens nicht mehr so gut in den Spiegel schauen kann, oder eben, dass man auch, was vielleicht wichtiger ist, um sein soziales Image als ehrliche Person fürchtet. Und hier wurde eben gezeigt, dass in Teams dass sich so eine Erosion sozialer Normen kommt. Das heißt, mein soziales Image ist nicht mehr ganz so gefährdet, wenn es mehr oder weniger akzeptiert wird, dass es eben diese Non-Compliance bzw. die Hinterziehung gibt. Wenn man jetzt unser Setup mit den Strafen anschaut, also wir haben ja letztendlich beides, wir haben ja sowohl die psychologischen Lügenkosten als auch die finanziellen Sanktionen. Da muss man dann sagen, also die finanziellen Sanktionen, die sind mehr oder weniger ausschlaggebend, und die psychologischen Lügenkosten haben bei uns wirklich nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Und das haben wir eben gesehen, weil wir ja, wenn die Teams gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, haben die ja letztendlich erstmal diskutieren müssen, ob sie jetzt hinterziehen wollen, die Abgabe oder nicht. Und was die hauptsächlich diskutiert haben, waren eben die finanziellen Konsequenzen dieser Hinterziehungsentscheidung und das Risiko der Überprüfung.
Also gar nicht mehr in der Sache eigentlich diskutiert, ne, sondern sich gleich mit den Folgen beschäftigt.
Genau.
Also sehr, sehr spannend. Also ich finde, das ist gerade aus der Compliance-Brille auch sehr, sehr spannend, was man eben auch für, gerade wenn man Compliance-Management-Systeme aufsetzt oder Schulungen, Trainingsprogramme da schnitzt, dass man das auch gut im Hinterkopf behalten muss, wie man Anreize setzt, ne?
Ja.
Also ich finde das total spannend. Ja, leider Gottes jetzt schon die letzte Frage. Natürlich, welche Empfehlungen lassen sich aus Ihrer Forschung ableiten? Was können wir damit alles im Tagesgeschäft, in der Realität machen?
Ja, also vom Tagesgeschäft, ich meine, es ist immer so ein bisschen schwierig, natürlich von dieser Basisforschung direkte Empfehlungen auf das Tagesgeschäft abzuleiten, aber ich denke, man kann schon sagen, dass letztendlich das gute Ergebnis ist, dass Teams jetzt nicht zwangsläufig unehrlicher sind als Individuen, sondern dass man eben wirklich ganz stark auf die Haftungsregeln abstellen sollte. Und hier sollte man vor allem schauen, dass wirtschaftliche Konsequenzen nicht innerhalb der Gruppe geteilt werden können. Das heißt, bei uns war es natürlich so ein relativ starres Setting, wo es von vornherein vorgegeben war, dass es anteilig ist. Aber man könnte jetzt natürlich auch in der Realität darüber nachdenken, dass es vielleicht Side-Payments zwischen einem Gruppenmitglied und dem anderen gibt. Und sowas sollte man nach Möglichkeit unterbinden. Und was wir stattdessen eben empfehlen, ist, dass jedes einzelne Teammitglied vollständig haftbar sein sollte, was jetzt letztendlich vergleichbar wäre mit einer gesamtschuldnerischen Haftung. Das heißt, es kann dann ein Teammitglied rausgesucht werden, und bei diesem Teammitglied fallen dann erstmal alle Forderungen sozusagen an. Alternativ kann man vielleicht auch darüber nachdenken, ob man ein Teammitglied vollständig für die Konsequenzen verantwortlich macht. Das heißt, das von vornherein in der Unternehmensstruktur so vorgibt. Das hat jetzt nicht den Sinn und Zweck, da einen Sündenbock zu suchen, sondern sozusagen diese Person musste natürlich dann mit einem Vetorecht oder umfangreicheren Entscheidungsrechten ausgestattet sein. Das ist aber dann natürlich nicht mehr unbedingt ein wirkliches Team-Setting, sondern führt dann eigentlich wieder mehr so zu einem hierarchischen Setting. Aber im Prinzip diese zwei Ergebnisse, also entweder wirklich schauen, dass es Vollhaftbarkeit jedes einzelnen Teammitglieds oder eben doch eine einzelne Person benennen, die dann eben vollständig haftbar ist, wären jetzt unsere Empfehlungen aus unserer Studie.
Das ist natürlich gerade diese zweite Empfehlung ist natürlich auch vor dem Hintergrund des zunehmenden agilen Arbeitens sehr spannend. Weil da arbeiten wir ja alle daran, dass wir möglichst wenig Hierarchien haben, sodass dann eigentlich nur noch die zweite Empfehlung mit der quasi gesamtschuldnerischen Haftung übrig bleibt, wenn wir weiter auf Agilität, was ja auch ein guter Ansatz ist, setzen wollen. Also, Herr Simon, super spannend. Also ich
Vielen
habe für mich
Dank.
schon mal viel mitgenommen, auch für die Umsetzung tatsächlich in meinem operativen Geschäft, in meinem operativen Doing, das nochmal aus dem anderen Blickwinkel zu betrachten. Vielen, vielen herzlichen Dank. für die Ausführungen, für die Zusammenfassung der Studie und tausend Dank, dass Sie Zeit hatten, mit mir zu sprechen.
Ja, sehr gerne und ich bedanke mich für Ihr Interesse.
Tschüss.
Tschüss.